kommen. Also in Schweden habe ich als Person das richtige, ja, die richtige Umgebung gefunden, wo all diese Dinge, die ich über die Jahre halt irgendwie gedacht habe, das wäre ja schön, wenn man so und so wäre und solche Sachen, dass ich sie hier halt wirklich leben kann und Leute das zu schätzen wissen und viele Leute mir so viel auch beibringen können, genau in diese Richtung halt, dass du kannst erfolgreich sein, aber du kannst auch Kinder haben, du kannst als Mann zum Beispiel, du gehst gerne joggen, aber du singst auch gerne im Chor. Also hier sind viele Sachen, wo ich finde, die in Deutschland vielleicht, wo man sagen würde, das passt ja gar nicht zusammen. Cool. Super.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört Anna. Sie sitzt in der Lobby meines Hotels mir gegenüber. Wir kennen uns überhaupt nicht. Wir wurden auch nicht einander vorgestellt, sondern ich habe eine SMS vor 2 Tagen von meinem Kollegen Kaspar Dudek, den die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennenbekommen, und meinte, ich habe hier jemanden gefunden, der nach Schweden ausgewandert ist. Möchtest du mit dieser Person reden? Und ich meinte, ja, cool. Finde ich sehr gut. Und als Erklärung, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben mit der neuen Staffel von Uncovered angefangen, sind jetzt in Schweden und drehen hier einen Film über eskalierende Ganggewalt. Und Anna nickt auch gleich und würde am besten auch gleich damit eingehen, mit der Situation, die wir hier gerade in Schweden haben, weil viele Menschen ziehen nach Schweden oder wollen nach Schweden ziehen, egal ob aus Eritrea oder Deutschland, weil es ein sicheres und besonderes Land ist. Jetzt ändert sich die Situation. In Schweden musstest du deiner Familie, deinen Eltern auch mal sagen, macht euch keine Sorgen, das sieht in Nachrichten schlimmer aus, als es wirklich ist?
Ja, also das ist schon tatsächlich so, dass mir öfter einfach auch so Zeitungsausschnitte zugeschickt werden, also ein Foto davon oder ein Link zu einem Artikel oder zu einem YouTube-Video, wo ich dann auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich manchmal das erste Mal dann von irgendeinem neuen Anschlag höre durch meine Familie oder Freunde in Deutschland. Und bei mir ist es ehrlich gesagt dann noch gar nicht angekommen, weil ich halt noch nicht an dem Morgen irgendwie in die Zeitung geguckt habe oder so. Es aber halt zu Hause doch schon deutlich früher irgendwie zirkuliert.
Was ich total krass finde, ist, weil es sind ja, also das habe ich jetzt auch in Interviews in den letzten Tagen hier immer wieder gesagt, wir reden hier von Schweden, also in einem Land, wo Handgranaten plötzlich auf Balkone geworfen werden, in Restaurants geworfen werden, wo Leute in Cafés reingehen und so einfach Kopfschüsse verteilen, als wäre man in einem Land, wo die Staatsgewalt Kontrolle über die Kriminalität verloren hat. Wie diskutierst du mit deinen Freunden hier in Schweden darüber?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es vor allen Dingen am Anfang gar nicht so ein großes Thema war, weil das ja, wie ihr das vielleicht auch selber mitbekommt, oft sich in den Gangs halt abspielt und man, wenn man jetzt wie wir irgendwie in Östermalm oder irgendwie mitten im inneren Stadtkern unterwegs ist, kriegt man es halt gar nicht mit. Es hat sich ein bisschen verändert, als es dann angefangen hat, dass natürlich auch zum Beispiel einfach mal ein Rucksack mit einer Bombe an einer Haustür hing von einem Mehrfamilienhaus. Und das war zum Beispiel eine Sache davon, waren halt auch nur ein paar Straßen von mir. Und ich wohne jetzt wirklich in so einer ganz normalen mittelständischen Gegend, wo viele Familien wohnen, viele Kindergärten und solche Sachen. Und das war das erste Mal, wo man dann auch wirklich gedacht hat, okay, das ist doch näher dran, als man dachte. Ja. Aber es ist immer noch so, dass viele halt sagen, ja, es zielt ja nicht auf dich als Zivilisten, Zivilistin ab, sondern halt innerhalb der Gang. Und ich glaube, das beruhigt gerade noch sehr viele Leute hier, dass sie halt das Gefühl haben, es sind jetzt nicht gezielte Terrorattentate auf Menschenmengen, sondern gezielte Attentate auf irgendwelche Gangmitglieder. Das macht es natürlich am Ende des Tages nicht besser. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum man als Anwohner, Anwohnerin hier gerade noch das Gefühl hat, okay, es passiert zwar, aber man hat jetzt nicht, meiner Meinung nach, nicht unbedingt Angst.
Was ja auch noch hinzukommt, ist Schweden auf so einer Liste, das siebentglücklichste Land der Welt. Irgendwie, es geht keinem Menschen irgendwie besser als irgendwie in Europa, in Schweden, aber auch gleichzeitig das Land in Europa mit den meisten Toten durch Waffengewalt.
Genau. Also ich habe das auch erst so in den letzten Wochen auch ein bisschen intensiver verfolgt, weil ich dann auch dachte, okay, was läuft hier eigentlich gerade? Vor allen Dingen halt auch dadurch, dass mir einfach aus Deutschland öfter mal zugetragen wurde, so hey, da läuft gerade eine interessante Reportage, die habe ich mir angeguckt, das ist ja crazy. Und da ist einem das erste Mal auch so wirklich bewusst geworden, dass Schusswaffen einfach ein krasses Problem sind, ja. Wo man hier, wenn man sich jetzt umguckt, und ich weiß nicht, wie jetzt so die letzten Tage für dich waren, aber wenn man hier so im normalen Alltag ist, dann ist hier immer noch sehr viel Bullabü, aber halt Stockholm-Style, so eigentlich ja. noch ganz nett, viel Fika, viel Cafés, große Autos, gut angezogene Leute. Also das ist wirklich eine starke Diskrepanz, sobald man dann ein bisschen rauskommt aus diesem Stadtkern, dass man dann doch öfter schon ja. mal hört, okay, hier wurde jetzt vor 2 Tagen jemand im Park erschossen.
Also das kann ich dir und den Hörerinnen und Hörern des Podcasts erzählen, weil ich weiß, dass nicht alle, die die Serien gucken, den Podcast auch hören. Wir waren gestern Abend in Rinkeby und vorgestern Abend und vorvorgestern Abend. Hängen die ganze Zeit da rum. Wir sind ja schon beste Freunde mit dem Imam vor Ort.
Ja.
Alle Leute wissen, da ist so ein verrücktes deutsches Kamerateam, die vor nichts Angst haben und da einfach so rumstehen. Und da war eine interessante Situation, weil ich nämlich ich habe eine Polizistin gefragt, die wir begleiten, wo kann ich hier Tramadol kaufen? Tramadol ist ein starkes Beruhigungsmittel wie Fentanyl, also es basiert, ist im Opiat. Und die Polizistin lachte und meinte, na geh mal da hinten hin, da stehen immer meine Drogendealer. Also nicht ihre, sondern sie weiß ja schon, wer hier die Drogen verkauft. Und dann war dann eben so ein junger Mann, 24, seine Eltern aus Somalia, er hier in Schweden geboren. Und der hat mich dann wirklich den ganzen Abend haben wir uns unterhalten, er hat mir erzählt, was das ist, und er hat folgenden Satz am Ende des Abends gesagt: Die Gewalt würde es nicht geben, wenn dieses Land, in dem ich geboren wäre, mir eine Heimat sein könnte. Und das fand ich krass, weil der ist ja hier geboren, der ist kein Somalier, er hat natürlich die Traumata seiner Eltern am Armbrotstisch mitbekommen, aber er selbst ist hier groß geworden. Und er meinte so, irgendwie, ich fühle mich hier nie aufgenommen und ich will ja natürlich gar nicht kriminell sein. Ich will keine Drogen verkaufen. Und er meinte, im Übrigen verkaufe ich die Drogen an die Reichen aus dem Bezirk, wo du herkommst.
Ich würde jetzt gerne behaupten, ich wohne in Östermalm, aber so weit ist es dann doch noch nicht. Aber ja, das ist halt, glaube ich, ein Hauptproblem, was jetzt mittlerweile, oder was ich auch von Schwedinnen und Schwedinnen gehört habe, wo sie auch glücklich sind, dass es endlich mal offen diskutiert wird, dass es halt problematisch ist, dass es bestimmte Gegenden gibt, um die sich halt lange nicht gekümmert wurde. Und man aber auch anscheinend, so wie ich das mitbekommen habe von meinen schwedischen Freunden und Freundinnen, auch nicht laut sagen durfte. Wir haben ein Problembezirk, wo viele mit Migrationshintergrund leben. Da muss sich mal jemand drum kümmern. Also so wie ich das rausgehört habe, war das zum Beispiel in Deutschland anscheinend ein bisschen einfacher zu sagen, Leute, Einwanderung kommt mit eigenen Challenges, die angegangen werden müssen. Und anscheinend war das hier in Schweden ein bisschen schwieriger, da einfach offen und ehrlich zu sagen.
Es ist auch in Deutschland nicht einfach, das zu thematisieren, weil man oft der Einwanderung alle Probleme geben möchte. Ja. Jetzt aber eigentlich auch deutlich wird langsam, auch die Gesellschaft, hat genauso Probleme, in die eingewandert wird. Also die Gesellschaft muss genauso gearbeitet werden, eben wie an zum Beispiel diesen Vierteln, dass es Viertel gibt, ob in Berlin oder in Stockholm, in denen einfach nur eine ganz bestimmte Gruppe an Menschen lebt. Und das ist natürlich auch totale Scheiße.
Genau, und das war hier anscheinend auch lange Zeit so ein bisschen so ein Thema, was man halt einfach nicht großartig angesprochen hat, zumindest jetzt nicht außerhalb der Politik, so die Leute im Allgemeinen, so wie ich es mitbekommen habe, weil ich habe natürlich auch meine Fragen gestellt und habe gesagt, wie war das denn vor ein paar Jahren? Und da war das halt so, ja, man hat sich das schon so gedacht, aber ja, groß drüber gesprochen wurde halt nicht. Und das, was ich mitbekomme, ist jetzt ein Shift, dass man einfach, klar, jetzt ist natürlich überall eine Schießerei gefühlt, wenn man es jetzt überspitzt sagt, aber dass jetzt einfach auch erkannt wurde, dass es einfach auch ein Hauptproblem ist, dass die Leute, die in diesen Vierteln leben, da dann halt auch irgendwie ihren Lebensalltag gestalten müssen. Und wenn dann da zum Beispiel irgendwie die Kindergärten alle schließen und die Schulen nicht mehr so sind, wie sie theoretisch vom schwedischen Staat gewünscht sind, dass das dann auch direkt natürlich in die Probleme reinspielt, wenn man den Staat praktisch so ein bisschen aus dieser ganzen Ecke rauszieht, dass da dann sich so ein eigenes kleines Gebilde auftut.
Das habe ich heute tatsächlich gelernt, dass das Schulwesen in Schweden ja privatisiert wurde. Also, dass es Privatschulen gibt, die mit so einem neoliberalen Voucher-System, das wurde mir heute beigebracht, dass also die Schüler bekommen einen imaginären Betrag X und du kannst es dann an bestimmten Schulen verwenden und die Schulen können selber entscheiden, wie sie das Geld dann dieser jeweiligen Schüler benutzen. Also sowieso Privatschulen. Und dann erzählte mir eine Politikwissenschaftlerin heute eben, ist natürlich klar, dass dann reiche Eltern eben ihre Kinder auf reiche Schulen schicken und arme Eltern schicken ihre Kinder auf Armschulen. Also man bleibt immer unter sich selbst in den Schulen.
Und das ist auch, wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund darüber spreche und da einfach frage, so wie ist denn das, wie bist du denn zur Schule gegangen, dass er halt auch sagt, das war halt vorher nicht so. Also vorher war das so ein bisschen, wie man sich das so vorstellt, alle gehen zusammen zur Schule und eigentlich ist das auch bumsegal, wo du jetzt herkommst. Aber ja, gerade in Stockholm ist es halt schon so, dass es hier halt wirklich extrem viele Menschen natürlich mit viel Geld gibt. Dementsprechend auch Schulen. Es gibt natürlich auch hier deutsche Schule oder englischsprachige Schulen oder französische Schulen. Also wo man halt dann guckt, okay, ich möchte, dass mein Kind da und dahin geht. Aber dementsprechend ist das dann auch, du hast Stadtbezirke, wo dann das andere, das Pendant dazu hingehen muss, weil halt nicht so viel Geld da ist für irgendwie eine Stockholm englischsprachige Schule oder so.
Ich will kurz, falls man jetzt, liebe Hörerinnen, oder falls ihr so Hintergrundgeräusche hört, ist es wirklich, wir sitzen hier in dieser Lobby des Hotels. Es kann immer mal ein bisschen laut sein, also seid bitte nicht genervt. Ja, so, genau. Das wollte ich noch mal kurz dazu sagen. Ich habe, und das ist das Interessante, dass eben, das meinte auch die Politikwissenschaftlerin, dass eben, wenn du Schulen privatisierst, wenn du das Wohnungswesen privatisierst, wenn du das Medizinwesen privatisierst, erzeugst du eine unumkehrbare, also erstmal unumkehrbare Schere zwischen Arm und Reich. Und diese Ganggewalt, die wir jetzt hier in Schweden sehen, sagt sie, ist auch eine Form von Protest. Dieses, das so, dieses Unerreichbare. Also sie meinte nicht mal mehr, nicht mal die Kinder aus Brinkeby können sich kein Auto und eine Eigentumswohnung leisten. Auch Kinder, die irgendwie keine Eltern aus Somalia haben, leben in einer Gesellschaft, in einem Land, was so teuer geworden ist, dass sich eigentlich nur noch reiche Leute leisten können.
Genau, also ich muss auch sagen, ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht mal eben eine Wohnung in Stockholm kaufen. Obwohl das theoretisch ist der Wohnungsmarkt darauf ausgelegt, dass es ist ja hauptsächlich, also man mietet hier selten, sondern kauft. Aber es ist halt so krass explodiert auch, dass selbst Leute wie, ich sag mal, du und ich, die eigentlich ganz normal arbeiten gehen und keine großen Villen wollen, sondern ein ganz normalen, ganz normales Lebensumfeld in dem Sinne, es ist schwierig. Also ich kenne wirklich Leute, die haben für eine 2,5-Zimmer-Wohnung dann umgerechnet ungefähr 500.000 Euro bezahlt. Ja. Und das ist natürlich schon ein Preis, der ist schon für den so Otto-Normalverbraucher so ein bisschen unerreichbar. Und dann, wenn man da dann noch hinzufügt, okay, dann hast du vielleicht einen weniger einkommensstarken Job oder auch vielleicht gar nicht so den familiären Hintergrund, dass da vielleicht irgendwo Geld liegt, was man dir mal geben könnte, wenn du irgendwie eine Wohnung kaufen willst, dann haben wir hier ein ziemlich großes Problem.
Jetzt haben wir einen richtig guten Einstieg in dieses Gespräch gewählt. Warum lebst du noch mal so gerne in Schweden? Du hast eine Instagram-Seite, um die 20.000 Follower. Du zeigst so dieses, kommt, begleitet mich auf meinem Weg im Leben in Schweden. Also lass uns doch mal darüber reden, was für dich die positiven Seiten auch dieses Landes ausmachen.
Ja, also genau, bei unserem Instagram-Account geht es ja auch primär darum, einfach ein bisschen zu zeigen, was ist denn so diese Grundeinstellung der Schweden und Schwedinnen zum Leben. Es dreht sich halt viel um Natur und einfach auch so ein bisschen um die kleinen Freuden. Also das ist auch so, glaube ich, der ganz gute Sprung zu dem, was gefällt mir in Schweden. Das sind nämlich genau die Sachen. Also ich habe in Schweden viele Dinge kennengelernt, die ich wusste gar nicht, dass ich sie vermisse. Also ich bin schon seit 2013 halt nicht mehr in Deutschland. Ich bin erst als Au-pair in
10 Jahre.
Genau, ich war als Au-pair in den USA und habe dann im Ausland studiert. Und dann bin ich über ein paar Ecken wirklich super zufällig in Schweden gelandet. Und als ich dann hier war, es war eigentlich nur so gedacht als Zwischenstopp. Also ich habe gedacht, ich mache jetzt die 6 Monate hier und dann gucke ich mal, wo es weiter hingeht. Und dann bin ich angekommen und ich habe sofort gedacht, wow, so ein Land habe ich noch gar nicht gesehen, also bereist, wo das so groß ist, wo die Städte so schön sind wie Stockholm und du gleichzeitig irgendwie nur, keine Ahnung, fährst eine halbe Stunde mit dem Bus, dann bist du irgendwo am Arsch der Heide und kannst wandern gehen und die Natur genießen und gleichzeitig, jetzt arbeite ich ja auch hier, dass die Facette kam dann auch noch dazu, dass ich eine ganz andere Arbeitswelt kennengelernt habe, als was ich vorher so kannte.
Im Vergleich zu USA oder im Vergleich zu Deutschland? Weil im Vergleich zu USA ist es ja Tag und Nacht.
Genau, also in den USA, muss ich sagen, hatte ich in der Hinsicht ja Glück, dass ich nur als Au-pair da war. Also da hatte ich ja die Kinder und das war auch sehr anstrengend. Aber ich war zumindest nicht in so einem krassen amerikanischen Unternehmen, wo ich ja wirklich nur Tag und Nacht arbeite. Ja. aber auch so im Vergleich zu Deutschland, also ein großer Faktor für mich war einfach, dass ich ganz, ganz viele Frauen mit Kindern in Führungspositionen um mich rum habe, was für mich komplett Neuland war, in dem Sinne, dass auch ganz, ganz normal war, dass da gesagt wurde, ja, nee, meine Chefin, die kommt morgen ein bisschen später, bringt die Kinder noch zum Kindergarten und es hat einfach kein Schwein interessiert. Also es ist ganz normal, die Kinder gehören dazu und auch die Frauen, die halt mehrere Kinder haben, machen ganz normal ihre Karriere. Also da wird niemand irgendwie dann jahrelang nicht im Beruf sein und kommt dann nicht wieder zurück irgendwie in den Job. Das war zum Beispiel eine Sache, die für mich sehr augenöffnend irgendwie war. Ja. Aber halt auch allgemein die Einstellung, dass Dinge, solange es nicht wirklich so, es irgendjemandem super schlecht geht oder irgendwas komplett am Brennen ist, man hat Zeit, man kann auch mal sagen, das passt alles so, also einfach ein bisschen entspannter.
Ich unterbreche dich, weil ich muss, wir gehen jetzt mal nach da hinten, weil es wird gerade so laut hier in dieser Lobby, dass ich, weil das ist sehr spannend, was du erzählst und ganz anders, als ich mir das Gespräch vorgestellt habe, weil ich dachte, wir reden jetzt so über Husky-Touren im Wald und aber deswegen will ich, dass wir beide konzentriert.
Genau, ich muss auch ein bisschen mal nachdenken
hier. Kannst du das, genau, nimm mal, so liebe Hörerinnen und Hörer, nimm uns das nicht übel, wir müssen einmal umziehen, damit wir reden können, weil jetzt auch so eine Jogginggruppe auch hier ist,
richtig?
Da hinten ist nämlich so ein Tisch, den ich gesehen habe. Und dann können wir da einfach weiterreden. Ja, das ist total krass, dass du das erzählst, weil meine Ex-Freundin ist nach Dänemark aus genau diesem Grund gegangen. Sie meinte, sie möchte Mutter unter 30 werden, aber auch einen Doktor haben. Ja. Und dann hat sie gesagt, deswegen geht sie jetzt nach Dänemark und studiert da zu Ende und macht da ihren Doktor.
Ich habe da, also in Dänemark habe ich meinen Master gemacht. Und über den Master bin ich halt dann nochmal ein Semester nach Schweden gegangen. Okay. Und ich wollte eigentlich auch wieder zurück nach Dänemark, aber mir haben vorher schon Leute gesagt, wenn dir Dänemark gut gefällt, dann kann ich dir sagen, dass dir Schweden vielleicht sogar von dir als Persönlichkeit dann noch besser gefallen würde. Und so war es dann am Ende auch.
Ich glaube, weil Schweden hat ein bisschen mehr Bäume als Dänemark. Dänemark ist in meiner Vorstellung immer nur so Düne und das war es, eigentlich eine Düne. Eine Düne mit einer Stadt drauf.
Ja, also ich war auch ganz im Norden, ich war im Olbo und da war wirklich, also auch wunderschöne Natur, aber so, ich komme aus Norddeutschland, für mich war es recht normal, dass überall Meer ist.
Ja.
Aber so wie ich fasziniert vom Schwarzwald bin, war ich dann halt auch in Schweden, dass ich dachte so, wow, die ganzen Bäume und die Natur und alles so weit und so viele Seen und ja.
Aber ich finde cool, dass der Hauptgrund nicht so ein kitschiger Naturgrund ist, also auch spielt das eine Rolle, sondern der Hauptgrund ist, dass du einfach als Frau hier in diesem Land selbstbewusster wahrscheinlich einfach dein Leben gestalten kannst und dich nicht unterwerfen musst irgendwelchen patriarchalischen Regeln, die seit X gibt in Deutschland zum Beispiel.
Genau, also bei mir war das ja tatsächlich so, dass ich, um einmal kurz so von vorher anzufangen, also ich habe 2010 halt mein Abi gemacht und danach eine Ausbildung zur Industriekauffrau angefangen, was einfach auch keine super schlaue Idee war, weil ich bin echt schlecht in Mathe. Aber Industriekauffrau ist natürlich sehr viel Zahlen. Und ich habe da halt einfach auch gemerkt, dass ich mich als Person irgendwie in so eine Richtung bewege, wo ich nicht unbedingt hin will. Und da war ich ja Anfang 20 und ich habe halt irgendwie gemerkt, ich bin so ein bisschen, oder ich werde die Person, die das Glas so als halb leer sieht. Und da habe ich so für mich gemerkt irgendwie, dass, also ich will so gar nicht sein, aber ich wusste auch nicht so, wie komme ich denn weg von dieser Sache. Und das war für mich zum Beispiel der erste Hauptgrund, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich brauche einen krassen Tapetenwechsel. Und ich musste, oder nicht musste, aber meine Eltern haben halt schon gesagt, es wäre toll, wenn du die Ausbildung zu Ende machst, was ich auch verstanden habe. Sie haben aber auch gesagt, okay, wenn du danach noch was ganz anderes machen willst, dann wir sind halt dabei. Und das war für mich halt in den ganzen Jahren immer sehr wichtig, dass ich alles, was ich gemacht habe, dass meine Familie halt gesagt hat, okay, wenn das dein Wunsch ist, dann mach das mal. Und das war halt der Hauptgrund, dass ich halt in die USA gegangen bin, weil ich halt gedacht habe, dort kennt mich keiner. Ich kann mich gefühlt nochmal neu erfinden. Ich kann mich so entdecken, wie ich das halt, oder wie ich sein möchte, wie ich mein Leben leben will, weil ich habe zu der Zeit auch ein spannendes Buch gelesen, wo Leute so ein bisschen Rückschau auf ihr Leben gehalten haben. Die wussten, okay, in 2 Monaten ist bei mir Licht aus. Was möchte ich jungen Leuten denn nochmal mit auf den Weg geben?
Also hat der Tod dich inspiriert?
Ja, also das war wirklich ein Buch, das war irgendwie so ganz spannend zwischen Tragik und Komik und irgendwie gleichzeitig super inspirierend und lebensbejahend, dass ich da einfach dachte, so okay, ich bin jetzt Anfang 20, noch stehen mir alle Türen offen und ich kann ja selbst bestimmen, wer möchte ich denn später sein und was möchte ich denn später vielleicht mal jungen Menschen sagen. Und das war für mich ein Grund, dass ich gesagt habe, ich brauche einen kompletten Tapetenwechsel, ich muss was ganz anderes machen und deshalb bin ich halt in die USA gegangen. Und danach habe ich halt auch gesagt, okay, ich liebe die englische Sprache und deshalb wollte ich auch weiter im Ausland studieren. Und das hatte gar nichts damit zu tun, dass ich gesagt habe, ah, ich möchte raus aus Deutschland, Deutschland ist blöd, weil ich bin unglaublich oft auch wieder nach Deutschland gereist. Ich habe meine Familie da, ganz wunderbare Freunde und ich bin super, super gerne dort. Aber für mich als Person war es einfach super wichtig, woanders zu sein, mich woanders zu entfalten und irgendwie auch von anderen Kulturen so ein paar Sachen mitzunehmen und für mich zu nutzen. Und als ich dann halt letztendlich in Dänemark meinen Master gemacht habe, wollte ich...
Wozu? Zu welchem Thema? Also was ist der Master, den du gemacht hast?
Also ich habe einen Bachelor in International Communication gemacht in den Niederlanden und mit einem Semester in Südkorea. Ja. Und dann...
Wow, also auch viel rumgekommen schon in deinem Leben.
Ja, und das, ich bin auch sehr, sehr, sehr glücklich drüber und muss halt nochmal betonen, ich hatte immer wirklich... viel Rücksprache mit meiner Familie, um einfach zu sagen, Leute, ich möchte das unbedingt machen, ich habe mir das so und so vorgestellt. Und oft konnten sie es nicht verstehen, aber sie haben dann halt gesagt, okay, gut, kriegen wir schon hin. Und da weiß ich auch, dass ich in der Hinsicht sehr privilegiert bin, dass ich das machen konnte und solche Sachen halt auch ja wirklich sehr wertschätze, so rückblickend. Aber genau, ich habe halt ein International Communication als Bachelor und dann habe ich, es nennt sich Culture, Communication und Globalization als Master studiert. Aber im Prinzip ging es bei mir in dem Studiengang primär darum, dass man, wie man in größeren Unternehmen die Mitarbeitenden einfach so bei Laune hält. Also wie man dafür sorgen kann, wenn man ein großes Unternehmen hat, viel Stress und solche Sachen, dass du aber trotzdem guckst, wie kannst du deine Leute so entwickeln, dass sie...
Sehr wichtig ist, ich arbeite für verschiedene Konzerne und jeder dieser Konzerne hat dieses Problem. Wie halte ich meine Mitarbeiter bei Laune?
Genau. Und das war für mich auch ein wichtiges Thema, weil es ja allgemein auch so in meinem Leben finde ich es eigentlich ganz spannend zu schauen, okay, wie können wir denn alle ein bisschen glücklicher durchs Leben gehen, obwohl wir alle arbeiten müssen, alle Rechnung bezahlen müssen und solche Sachen. Deshalb war das ein ganz spannender Studiengang. Und der wurde halt in Dänemark angeboten. Und als ich dort war, hatte ich nochmal die Chance, ins Ausland zu gehen. Und ich habe gedacht, ja gut, warum nicht? Und ich wollte unbedingt nochmal in die USA. Und es war so ein Prinzip, du musst dich halt auf den Platz bewerben. Und danach werden die alle zugeteilt. Und es ist so ein bisschen first come, first serve. Also wenn du dich als erstes auf den Platz bewirbst, dann kriegst du ihn auch. Und ich war super schnell. Also es war eigentlich alles sicher, dass ich halt in die USA gehen kann. Und dann war aber leider... Oder was heißt leider? Im Rückblick ist es natürlich mein Glück gewesen, dass die USA oder die Uni in den USA dann halt gesagt hat, nee, dieses Jahr nehmen wir niemanden. Wir schicken nie jemanden zu euch nach Dänemark und wir können nicht immer alle zu uns aufnehmen, wenn keiner zu euch will. Also nein. So, und dann saß ich dort und hatte keinen Platz. Alle anderen haben ihre Plätze bekommen. Alles war praktisch schon ausgebucht in dem Sinne und ich saß da in meinem Zimmer. Ich habe eine ganz wunderbare Mitbewohnerin damals gehabt und auch heute noch. Wir sind auch zusammen in Schweden und habe erstmal geweint, weil ich dachte, ja super, okay, jetzt sitze ich hier, weiß gar nicht, was ich machen soll. Und sie hat halt gesagt, weißt du was, ich bin in Uppsala hier in Schweden angekommen.
Ja, dann mach ich nochmal auf Klassenfahrt.
Ja, und da habe ich dann weiter studiert. Ja. Genau, weil sie hat einfach gesagt, komm, du weißt ja eh nicht, wohin du willst und es ist dir ja im Prinzip an diesem Punkt ja sowieso egal, weil du wolltest noch in die USA, es wird nicht klappen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und dann hat sie gesagt, schreib doch einfach mal unserer Professorin, weil obwohl Dänemark und Schweden sich ja immer so ein bisschen fake-mäßig nicht so gerne mögen, ist es ja trotzdem so diese dänische und schwedische und norwegische Ecke, die halten ja doch sehr zusammen und haben gute Austauschprogramme und so. Und sie hat gesagt, oh, frag da einfach nach, ob die dir noch irgendwie einen Platz in Uppsala klären können. Und ich so, okay, ich versuche das jetzt mal. Also ich wusste ja gar nicht, was ich sonst machen soll. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin da dann hingegangen und habe da praktisch am Tisch gesessen und gesagt, oh, ich habe echt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und dann hat die mir halt noch einen Platz in Schweden geklärt. So, und dann bin ich halt so holterdiepolter mit nach Schweden gegangen, wusste gar nichts über die Uni, über die Stadt, keine Ahnung.
Aber da ist sehr schön, glaube ich auch noch. Das kommt noch hinzu, dass Uppsala ist sehr hübsch.
Ja, es ist ganz, ganz süß und halt eine komplette Studentenstadt. Also dort zu studieren ist wirklich super. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt leben wollen würde, wenn ich nicht mehr studiere. Aber da habe ich dann gesagt, okay, jetzt gehen wir mal hier hin. Und da fing es dann an, dass ich mitbekommen habe, wie dann so das schwedische Leben überhaupt funktioniert. Und es waren viele, viele kleine Dinge, wo ich gedacht habe, das ist ja cool.
Zum Beispiel, also neben diesen der Sache, dass du einfach Mutter sein könntest und weiterarbeiten, was ist dir noch aufgefallen?
Also mir ist halt aufgefallen, dass ganz viele Menschen die ganz kleinen Sachen im Leben wirklich zelebrieren. Also eine Sache, die ich immer ganz, ganz süß fand, ist, man könnte ja, wenn man jetzt sagt, okay, lass einen Kaffee trinken und hier ist eine Tafel Schokolade, dass man die Tafel einfach auf den Tisch legt, aufreißt, fertig. Hier ganz oft, dann wird ein kleiner süßer Teller genommen, da wird die Schokolade in kleine Stücke zerbrochen, auf den Teller gelegt, hingestellt, Kerze angezündet, Kaffee gekocht. Das Endergebnis ist das gleiche. Du und ich sitzen zusammen, trinken Kaffee und haben eine leckere Schokolade auf dem Tisch. Ja. Aber der Prozess drumherum ist halt irgendwie so herzlich.
Ist es das, was immer als Hygge bezeichnet wird?
Ja, und
oder Hygge, ist es was anderes?
Also Hygge ist das dänische Wort, aber genau, Hygge ist aber im Prinzip ein sehr ähnliches Konzept. Einfach diese Alltagssituation ein bisschen mit mehr Liebe und mit mehr, ja, ein bisschen mehr Hingabe zu gestalten, weil ich finde halt einfach ganz schön, es sind Sachen, die macht man so oder so jeden Tag. Du wirst dir jeden Tag einen Kaffee kochen und vielleicht auch jeden Tag, keine Ahnung, vielleicht mal den Tisch decken. Und warum dann nicht solche Sachen, anstatt sie so als, okay, das muss halt gemacht werden, zu nehmen, sie irgendwie so ein bisschen zu zelebrieren. Und ich finde, das ist in Schweden halt was mich persönlich total beeinflusst hat, dass man einfach sagt, okay, du kannst aus ganz kleinen Momenten einfach ganz viel rausholen, also ganz viel auch schöpfen, also einfach sagen, okay, ich möchte jetzt meinen Kaffee trinken und ich möchte eine Pause machen, dann mache ich mir die aber so richtig nett, dass ich danach auch denke, oh, das war jetzt mal richtig gut. Und das ist was für mich sehr wichtig ist, weil auch ich natürlich ja ganz normal in Deutschland aufgewachsen bin und für mich ganz, ganz lange das so hieß nach dem Motto, höher, schneller, weiter und so Pausen muss man jetzt zwar machen, aber ist eher so ein kleiner Störfaktor und am besten wäre es eigentlich auch, wenn man durcharbeitet und wer hat sich eigentlich ausgedacht, dass man mitten am Arbeitstag wirklich mal eine Stunde Pause machen muss? Also so, ich hatte so ein bisschen diese Einstellung selbst. Und dann habe ich aber hier gelernt, so, es geht auch anders und du kommst am Ende des Tages aufs Gleiche hinaus. Also kriegst die gleiche Arbeit fertig.
Wo, ich wollte noch eine Frage stellen jetzt habe ich die Frage, weil es schon wieder so laut wurde, ich bin abgelenkt. Also du machst dieses Tellerchen auf die Schokolade auf das Tellerchen und das ist ja was sehr, sehr Kleines. Und wann ist dir aufgefallen, dass das so das Leben verändert, dass es irgendwie eine gute Sache ist? Weil, weißt du, das siehst du beim ersten Mal, denkst du, ist ja süß, dass die Schweden das machen, aber zu verstehen, dass das was Gutes fürs Leben ist, wann ist dir das bewusst geworden?
Ich glaube, das war wirklich echt schnell, weil schon ganz am Anfang, als ich auch gesehen habe, mit wie viel, dass ich zum Beispiel auch Leute Zeit nehme, also das ist neben diesem süßen Tellerchen mit Schokolade, ist mir noch ganz krass aufgefallen, dass an der Kasse jeder der älteren Dame die Zeit gibt, ihr Kleingeld zu zählen. Also da wird sich nicht angestellt, also klar in einer Reihe angestellt, aber es macht keiner so ein großes Ding daraus, dass da jetzt jemand länger braucht. Und das geht für mich in die gleiche Richtung. Einfach zu sagen, gewisse Sachen sind einfach, wie sie sind. Ja. Und ich kann mich jetzt darüber aufregen oder da durchhetzen. Oder ich kann sagen, die 5 Minuten habe ich jetzt auch noch und die nehme ich mir jetzt. Ja. Und für mich persönlich hat das mein Leben extrem bereichert, einfach zum Beispiel an der Kasse zu stehen und zu sehen, oh Gott, da stehen 10 Leute vor mir und einfach zu sagen, naja, ich stehe hier und mich hetzt ja niemand. Also einfach so dieses Mindset zu bekommen, dass wir haben eigentlich alle doch mehr Zeit, als man denkt. Ja. Und das war für mich echt gefühlt ein bisschen lebensverändernd.
Kannst du dir erklären, warum die Leute hier anders sind als bei uns? Also ich meine, wir sind ja nun eigentlich Nachbarn. So weit auseinander sind wir gar nicht. Und warum sind wir so hektisch und so geschäftig? Warte mal ganz kurz. Jetzt haben die sich da, glaube ich...
Kommen wir auch wieder, wir machen sehr mal ganz viele kurz Leute.
Ein Häuschen. Warte. Ich höre sie nämlich, jetzt stehen sie neben uns. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich nehme in den Lärm mal auf, weil ich das ganz süß finde, denn der Lärm wird verursacht von einer Gruppe von Joggern, die hier gemeinsam im Winter so ganz friedlich sich verabreden und warum auch immer aus diesem Hotel heraus losjoggen. Und sie haben alle so Rennschuhe mit Spikes an, deswegen machen die auch so einen Lärm.
Ja, genau, deshalb sind die auch so laut.
Das ist ja lustig. Ich würde auch gerne joggen gehen, aber leider habe ich mir meinen Zeh gebrochen. Letzte Woche Mittwoch habe ich meinen Zeh einfach gebrochen beim Aufstehen und bin an der Wand hängen geblieben.
Ja.
Das kennt jeder, glaube ich, wenn man so mit dem kleinen Zeh an der Türkante.
Ja, ich muss auch gerade meine Zehen schon zusammenkneifen, weil ich kann es mir gut vorstellen.
Mein gesamter linker Fuß ist blau. Also sozusagen, diesmal war es so richtig doll, bin ich dagegen gelaufen.
Ja, ansonsten hättest du jetzt vielleicht auch kurz mal
hätte ich irgendwie Lust gehabt drauf, so mit Spikes joggen.
Ja, aber das ist zum Beispiel halt auch noch so eine Sache. Es gibt, also man sagt in Deutschland zwar ja auch so, ne, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung oder so. Und ich finde, hier wird es halt echt wirklich gelebt. Also klar unterhält man sich hier im Smalltalk auch gerne über das schlechte Wetter und so. Aber ich habe hier noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, oh nee, heute gehe ich nicht joggen, weil das Wetter ist scheiße. Eher im Gegenteil, dass man sagt, nö, ich habe dafür jetzt halt meine Regenkleidung und halt diese Schuhe mit Spikes, damit man halt auch im Winter laufen gehen kann. Und ich glaube, dass all diese Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, zählen oder gehen halt unter diesem gleichen Gesichtspunkt nach dem Motto, manche Dinge lassen sich halt nicht ändern, wir machen das Beste draus. Und ich fand persönlich, dass bevor ich irgendwie dann jetzt längere Zeit im Ausland gelebt habe, dass ich eher derjenige war, der halt sich sehr darauf, also daran aufgehangen hat, weil es ist das Wetter so schlecht und dieses oder jenes, also dass ich immer, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, das Glas als halb leer gesehen habe. Und das hat mich persönlich damals schon krass gestört. Und ich habe halt gedacht, okay, irgendwie muss ich das ändern. Und habe dann ja gesagt, ich möchte mich so ein bisschen neu erfinden. Und ich möchte die Person werden, die sagt, das Glas ist halb voll. Also da.
Ja, also hat Schweden dich Optimismus gelehrt? Also du bist, man ist ja optimistischer.
Ja, und ich glaube, dass auch diese anderen Stationen, die ich vorher durchlaufen habe, mir bei solchen Sachen schon sehr geholfen haben. Aber ich fand, in Schweden ist irgendwie alles so ein bisschen zusammengekommen. Also in Schweden habe ich als Person das richtige, ja, die richtige Umgebung gefunden, wo all diese Dinge, die ich über die Jahre halt irgendwie gedacht habe, das wäre ja schön, wenn man so und so wäre und solche Sachen, dass ich sie hier halt wirklich leben kann und Leute das zu schätzen wissen und viele Leute mir so viel auch beibringen können, genau in diese Richtung halt, dass du kannst erfolgreich sein, aber du kannst auch Kinder haben, du kannst als Mann zum Beispiel, du gehst gerne joggen, aber du singst auch gerne im Chor. Also hier sind viele Sachen, wo ich finde, die in Deutschland vielleicht, wo man sagen würde, das passt ja gar nicht zusammen, die hier ganz, ganz normal sind.
Würdest du sagen, dass die Sozialdemokratie, die ja hier eine ganz große Rolle spielt in Schweden, dass die Teil, also die alte Sozialdemokratie, das so gestaltet hat, dass Schweden so ist, wie es jetzt ist? Also der Traum von Multikulti zum Beispiel, der Traum von Gleichberechtigung. Das sind ja alles Ideale, die die Sozialdemokratie feiert.
Ja, also ich würde schon sagen, zumindest so wie ich das mitbekommen habe mit den Schweden, mit denen ich mich so umgebe, dass die halt schon einen sehr, sehr großen Gerechtigkeitssinn halt auch haben und einfach auch gefühlt aus allen Wolken fallen. Also als ich am Anfang gesagt habe, so, nee, also Kinder kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das ist ja eine finanzielle Belastung und dann hätte ich ja nicht studieren müssen oder so, um das jetzt mal überspitzt zu sagen. Ja. Aber ich hatte schon so ein bisschen diese Ansicht, dass ich dachte, wenn ich jetzt Kinder bekomme, dann ist das bestimmt eine ganz große Bereicherung in vielerlei Hinsicht, aber auf ganz viele Sachen, auf die ich lange hingearbeitet habe, müsste ich dann erstmal im Zweifelsfall verzichten oder es würde bedeuten, dass ich sehr, sehr, sehr hart dran arbeiten muss und logistisch viel regeln muss, dass ich alles unter einen Hut bekomme. Und wenn ich dann diese Bombe mal so im schwedischen Kontext gedroppt habe, dann haben halt die Leute gesagt, warum denn? Also du kannst doch, mein Freund hat dann auch gesagt, aber warum, wenn wir jetzt ein Kind hätten, dann würden wir doch 50-50 mit der Elternzeit machen, dann bleibe ich halt zu Hause, wenn du arbeiten gehen willst. Ich so, what? Also das war wirklich von ihm zum Beispiel einfach ganz stinknormal, dass er einfach gesagt hat, nee, also das ist, verstehe ich gar nicht. Also interessant, dass du das so siehst.
Ich bin ganz fasziniert davon, dass diese Welt eben, weil ich glaube wirklich, dass man überlegt, nach Schweden zu ziehen, weil man eben denkt, man kriegt ein Haus am See und das ist es, das ist Schweden. Ja. Aber im Prinzip lebst du wirklich den sozialdemokratischen Traum von Willy Brandt und der 80er Jahre aus Deutschland, so sollte es mal sein. Aber irgendwie hat es in Deutschland nicht so ganz so geklappt. Das ist so, ist nicht so richtig aufgegangen.
Ja, und ich kann auch natürlich jetzt nicht so richtig sagen, woran liegt's oder so. Ja. Und es mag auch für Leute immer ein bisschen anders sich anfühlen, weil, wie ich gesagt habe, ich bin auch super gerne in Deutschland. Ich bin super froh, dass ich in Deutschland zur Schule gegangen bin, dass ich dort gearbeitet habe, dass ich dort viele Freunde habe, weil all diese Werte, die ich dort vermittelt bekommen habe, kommen mir oft zugute. Also die sind mir in den letzten Jahren super zugute gekommen, dass ich einfach so bin, wie ich bin. Und das ist halt viele Sachen sind, die mir so ein bisschen von klein auf beigebracht wurden, die einfach im Hintergrund immer dabei sind. Aber ja, ich würde schon sagen, hier hat man so ein bisschen mehr, man ist ein bisschen näher an dem Ideal, wie man sich das irgendwie so vorstellt. Ja. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man hier schon aufgewachsen ist, ob man das dann auch so krass merkt. Aber ich, die halt irgendwie ja, damit aufgewachsen ist, dass es schwierig sein wird, mal Kinder zu bekommen und dann aber auch eine gute Karriere zu haben. Auf einmal bin ich hier und dann heißt es so, nö, also das kriegt man schon hin. Das ist jetzt nicht so, das bedeutet jetzt nicht das Ende deiner Reise auf der Karriereleiter. Und dann,
ich gehe immer hier schwimmen, gegenüber ist das Universitätsschwimmbad und da, ich schwimme sehr gerne, ich habe als Hobby das und dann war ich so baden und mit meinem Kollegen haben wir so Deutsch geredet und plötzlich neben uns nackig an der Umkleidekabine sagt so ein Mann, hallo, ich bin auch aus Deutschland. Ich so, huch. Ja. Der sagt so, es ist nicht ungewöhnlich, dass du hier Deutsche triffst. So Stockholm gibt es sehr, sehr viele Deutsche.
Warum kommen Deutsche nach Stockholm? Was ist deren, also du hast erklärt, dass so, das ist eben dieses Leben hier. Gibt es noch andere Vorteile, dass man als Deutscher sagt, ich will lieber in Stockholm zu arbeiten?
Also ich muss sagen, bei mir war das ja die naheliegendste Option. Ich habe halt in Uppsala studiert, was ungefähr so, ja, mit dem Zug vielleicht, wenn man den langsamen Zug nimmt, dauert das etwa so 50 Minuten oder so. Und hier ist natürlich eine Vielzahl an internationalen Unternehmen und auch große schwedische Unternehmen haben hier halt ihren Hauptsitz. Das heißt, hier ist zum Beispiel auch ein ganz großer Pool an deutschsprachigen Jobs. Das ist, glaube ich, ein großer attraktiver Faktor. Dann aber natürlich auch die Stadt selbst. Also ich habe selbst jedes Mal, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, immer wieder dieses Gefühl, wow, es ist so eine Metropole und gleichzeitig so klein. Also ich habe auch mal 6 Monate in Berlin gewohnt. Und da dachte ich so, also ich habe gefühlt gar immer noch nichts gesehen von der Stadt und mein Arbeitsweg war ewig lang, wenn ich Freunde besuchen wollte, es hat ewig gedauert und hier, wie wir jetzt ja gerade schon gehört haben, hier gehen die Leute dann in der Stadt easy peasy laufen und wenn du guter Läufer bist, kannst du auch einmal durch die ganze Stadt laufen und sie reißt einfach einmal alles ab. Also ich glaube, das ist für viele Leute super spannend.
Ist auch ein total schönes, also ich muss sagen, dieses Inselding, dass du dann so Tunnel hier, Brücke da und du bist mit diesen Inselchen, genau. Das ist schon auch sehr schön.
Ja, und ich glaube, das ist für viele einfach eine schöne Kombi ist, dass du bist in der größten Stadt des Landes, du hast alles, was man sich wünschen kann, aber die Grundfläche ist halt doch noch sehr überschaubar. Also es ist im Vergleich zu deutschen Städten ist Stockholm ja ein Dorf. Und gleichzeitig hast du hier wunderschöne Fassaden und alle Läden, die du dir wünschen kannst. Ganz viel Tourismus, das heißt, hier ist auch immer was los. Und ich glaube, diese Kombination mit dem Ganzen, dass du, wenn du hier zwar arbeitest, hast du trotzdem immer noch ein bisschen diesen schwedischen Approach zur Arbeitswelt auch. Das heißt, auch die Leute, die hier sehr viel arbeiten, aus meiner Erfahrung aus, machen sich weniger Stress, als wenn du in Deutschland eine hohe Position hast und viel arbeitest. Also hier ist es immer noch so, dass auch auf der Arbeit deine Vorgesetzten ganz oft sagen, nee, deine Freizeit ist auch wichtig, also geh mal nach Hause. Und ich habe auch schon das Gegenteil kennenlernen dürfen, wo es dann hieß, gehst du schon nach Hause? Und man denkt sich so, ich habe schon eine Stunde länger gearbeitet, als ich muss. Muss ich mich jetzt dafür schlecht fühlen, dass ich irgendwie auch noch ein Privatleben habe? Gibt es hier sicherlich auch, aber die Norm ist halt einfach eher, dass man sagt, okay, wir gehen alle arbeiten, wir wollen alle Geld verdienen, aber wir wollen alle auch ein bisschen leben. Und ich glaube, das ist ein Ding, was Schweden sehr, sehr, sehr auszeichnet, dass sie sind alle fleißig, haben alle ihre Ziele, wollen alle schöne Sachen, aber die wollen gleichzeitig auch ihr Leben leben und die wollen im Sommer in ihr Sommerhaus fahren und die wollen im Sommer wirklich, also ist hier ganz normal, dass man 3-4 Wochen am Stück Sommerurlaub
hat. Das ist wirklich Traum. Also ich habe fast, wenn du weiter erzählst, will ich auch nach Schweden auswandern. Hast du einen schwedischen Pass schon?
Nein, den noch nicht.
Willst du einen?
Ich würde gern einen haben, aber auch nur, weil ich ja 2 haben kann mit der deutschen Staatsbürgerschaft. Ich würde sie nicht aufgeben wollen. Ja. Also das ist für mich, ich kenne auch andere Leute, die sagen, nee, also ich fühle mich hier so neu verwurzelt, Deutschland weg, brauche ich nicht mehr. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also ich weiß es super, super, super doll zu schätzen, was ich in Deutschland alles hatte und habe. Es gibt auch viele Dinge, die ich tatsächlich vermisse. Eine ganz große Sache, die ich wirklich unterschätzt habe, ganz viele Jahre lang, ist zum Beispiel unser Gesundheitssystem. Also man schimpft ja gerne drauf. Ich habe auch mich früher gerne, das dauert ja so lange, bis man mal einen Spezialisten sehen kann oder so. Aber was ich jetzt im Rückblick denke, ist das, wie cool war das, dass ich jahrzehntelang gefühlt den gleichen Hausarzt hatte und der mich kannte und ich da einfach anrufen konnte und einfach einen Termin machen konnte. Und das Gesundheitssystem hier läuft halt einfach ein bisschen anders. Du kriegst halt auch die Versorgung, die du brauchst. Aber bei uns ist das, finde ich, alles doch oftmals ein bisschen persönlicher und ein bisschen einfacher. Zum Beispiel auch zu sagen, ich möchte XY mal abchecken lassen. Ich habe das hier schon erlebt, dass die Leute sagen, nee, also das Risiko für dich, diese Krankheit zu haben, ist so gering, da können wir dir jetzt keinen Termin geben. Ja. So, und dann war's das. Also das ist eine Sache, wo ich so rückblickend denke, ja, also da hatte ich einen komplett verwirrten Blick auf unser deutsches Gesundheitssystem.
Ja, ich glaube, dass man so auch verwöhnt einfach dann auch ist. Total. Und dann erst im Ausland merkt, also ganz viele Dinge, also ich lerne ja auch erst immer im Ausland, wie gut Deutschland eigentlich funktioniert.
Ja, genau.
So.
Und das ist für mich wirklich was ich auch, sobald ich die Chance habe, irgendwie den Leuten auch gerne erzähle, weil ich möchte nicht, dass Leute denken, ah, jetzt in Schweden ist alles besser und jetzt sitze ich hier in Deutschland und ich traue mich nicht auszuwandern. Eigentlich gefällt es mir ganz gut, aber ich möchte das vielleicht gar nicht laut sagen, weil es läuft ja nicht so gut bei uns. Und das ist, finde ich, aus meiner Perspektive ist gar nicht so. Also es gibt viele Dinge, die in Deutschland richtig gut laufen. Ich habe auch mit vielen Schweden und Schwedinnen gesprochen, die gesagt haben, ich wünschte, meine Schulbildung wäre so wie deine. Die halt einfach gesagt haben, ich glaube nicht, dass das so schlecht ist, dass eine Deutsche, also wenn du in Deutschland aufs Gymnasium gehst oder so, manchen ist es halt schon schwer. Also du kriegst da nicht überall irgendwie.
Ja. Und ich glaube, der größte Vorteil ist, dass in Deutschland es auch ein bisschen egal ist, wo du aufs Gymnasium gehst. Also wir wissen, dass die Berliner Gymnasien einen schlechten Ruf haben, aber für die Uni ist es am Ende total egal, ob du am Andreas-Gymnasium in Friedrichshain irgendwie dein Abitur gemacht hast oder eben in München, mir fällt kein Name ein, ja. eines Münchner Gymnasiums.
Ich musste mir auch über den Joke anhören, weil ich habe ein Bremer Abi.
Ja, okay, ein Bremer Abi, Berliner Abi ist, glaube ich, auch beides.
Ja, also ich glaube, wir werden da so ein bisschen belächelt.
Wir sind die Doofen in Deutschland.
Genau, aber aus uns ist ja trotzdem was geworden. Ist das so, also ne, funktioniert auch. Aber nein, also ich habe schon öfter halt gehört, dass sie gesagt haben, ich finde das richtig cool, dass ihr halt so eine, ja, das, also weil hier ist es halt oft so, dass also bei uns, ich habe das Gefühl, es wird mehr noch auf dich auch eingegangen, dass man halt auch versucht, dir irgendwie richtig Wissen beizubringen. Und was ich jetzt hier in Schweden gehört habe, ist das oft so, dass wenn du zu Hause zum Beispiel jemanden hast, der da auch aktiv dran arbeitet, dann ist das in Schweden auch leicht, dass du in der Schule vielleicht diese ganzen sozialen Aspekte super mitbekommst, aber halt so in Mathe irgendwie ein bisschen hinten überfällst, weil es keiner so richtig bemerkt, dass du gar nicht so gut bist und dass du das nicht gut kannst. Und wenn das dann jahrelang nicht bemerkt wird, dass viele dann später ein Problem haben. Die sind dann zwar gut durch die Schule gekommen und hatten auch eine schöne Zeit und haben auch diese wichtigen Dinge, die die Schule einem ja mitgeben soll, auch dieses Miteinander und solche Sachen gelernt, die dann aber halt sagen, ich wünschte, ich hätte mehr Tests wie du in Deutschland gehabt, wo ich dann natürlich sage, oh Gott, das war wirklich schlimm, ich war schlecht in Mathe, das war eine stressige Zeit. Aber ich wusste zumindest, ich bin schlecht. Also ich habe jetzt hier von Leuten schon gehört, die haben es erst sehr spät in ihrer schulischen Laufbahn gemerkt.
Dass du es nicht gespiegelt bekommst, was du nicht kannst. Ja,
finde ich. Genau. Und ich glaube auch nicht, dass A oder B da jetzt die perfekte Lösung ist. Aber ich finde das halt wichtig, auch anzusprechen und zu sagen, es gibt viele, viele, viele Dinge, auf die können wir in Deutschland, glaube ich, auch sehr stolz sein, dass wir sie machen, wie wir sie tun. Und deshalb möchte ich auch nicht jemanden sein, der sagt, hier in Schweden ist alles immer super rosig. Also ich liebe es hier, ich sehe mich hier auch und würde aber trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder hätte, mich schon sehr stark fragen, okay, was für eine Schulbildung möchte ich denn für die? Also und was möchte ich, dass sie von meiner Kindheit auch mitbekommen? Also das wäre schon eine große Frage für mich. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeugnis dafür, dass wenn ich auf meine Kindheit zurückblicke und auf meine schulische Laufbahn, war auch nicht alles super rosig, aber dass ich im Großen und Ganzen denke, das war schon, hat mich schon gut vorbereitet.
Ungewöhnlich reflektiert für jemand, der, ich habe jetzt mit vielen Auswanderinnen und Auswanderern schon gesprochen, aber das ist erstaunlich. Normalerweise ist es immer so, man schneidet die Verbindung zu Deutschland ab und fährt mal im Quartal zu, oder vielleicht überhaupt nicht mehr zu Besuch nach Hause, aber dieses, dass du das so in den Kontext setzt, dass also letztendlich bedeutet es ja auch, wenn man auswandert, heißt ja nicht, dass man seine Wurzeln abtrennt. Du kannst ja auswandern und sagen, trotzdem, meine Heimat ist Deutschland. Ich fahre da wieder gerne hin. Ja. So, das spielt ja keine Rolle. Es ist ja, du bist ja kein besserer Auswanderer, wenn du das...
Genau, also das denke ich mir auch. Und es war zum Beispiel ja auch immer bei mir so der Fall, dass ich mir gesagt habe, okay, kann ich jetzt da und da hingehen zum Studieren? Also es war ja immer noch ein sehr so sicherer Kontext, weil man ja in der Uni ist und die bei Sachen helfen. Aber ich habe immer gedacht, okay, ich möchte immer x amount money mal auf meinem Konto haben, dass ich im Zweifelsfall sagen kann, es reicht mir, ich gehe nach Deutschland zurück. Ja. Also es war für mich immer so, mein Sicherheitsnetz war im Prinzip, dass ich immer gesagt habe, ich möchte genug Geld haben, dass ich mir, wo auch immer ich bin, ein Flugticket nach Hause kaufen kann und wenn ich nicht mehr kann. Also es war für mich immer ganz wichtig und auch immer ein Zeichen, dass im Zweifelsfall, also wenn jetzt wirklich hart auf hart käme, ich würde wahrscheinlich immer sagen, ich möchte nach Deutschland. Also ich hatte auch diese Gespräche schon mit meinem Freund, was wäre, wenn mir ein schlimmer Unfall passiert oder wenn ich eine schlimme Krankheit habe. Und ich habe auch gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass ich irgendwann sagen möchte, ich möchte in Deutschland behandelt werden. Ich möchte zurück und zwar nicht, weil ich denke, dass das Gesundheitssystem mir das hier nicht bieten könnte, aber weil ich schon tief im Inneren natürlich, da bin ich aufgewachsen, da fühle ich mich zu Hause, da kenne ich alles.
Ist möglicherweise nicht weit weg. Also genau. Du kommst ja relativ schnell, ich glaube, wie in Bremen mit dem Auto, würde ich sagen, 9 Stunden.
Ja, also das ist, im Prinzip, ich bin jetzt mit dem Zug schon öfter gefahren, man kann halt ja auch easy peasy fliegen. Ja. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Unterschied, warum ich diese Gedanken so aktiv zulassen kann. Ich glaube, es ist schwieriger, wenn du in den USA bist oder in Südamerika, ist es, glaube ich, schwieriger, sich immer zu sagen, naja, im Zweifelsfall gehe ich nach Hause, weil da ist natürlich eine ganz, ganz große Distanz dazwischen und ich glaube, da muss man sich mehr darauf einstellen, okay, ich wohne jetzt hier, ich sollte mir das hier wirklich wie mein Zuhause gestalten. Aber dadurch, dass ich ja noch so nah dran bin und meine Familie in Deutschland habe, ich habe zwei jüngere Brüder, ich möchte halt auch an deren Leben aktiv irgendwie teilnehmen, weil ich möchte denen natürlich auch gleichzeitig diese Vorteile von Schweden irgendwie bieten und sagen, meine Türen sind auch immer offen, wenn ihr mal vorbeikommen wollt. Aber
mal so ganz basale Sachen, was kostet ein Leben in Schweden? Also was brauchst du pro Monat an Kohle, um ein gutes Leben in Stockholm zu leben?
Also da muss man erstmal überlegen, hat man jetzt schon das Geld, um sich eine Wohnung zu kaufen, weil momentan, also die Preise sind ja wieder ein bisschen gefallen, aber es ist schon sehr, sehr, sehr teuer, hier eine Wohnung zu kaufen und mieten ist ja sehr schwierig.
Lass mal, also wohnst du zur Miete oder?
Ich wohne zur Untermiete tatsächlich, also es gibt hier ganz wenige so erste Hand Mietverträge, wie man sie aus Deutschland kennt, man mietet die Wohnung und dann wohnt man da so lange, bis man entweder rausgeklagt wird oder selber auszieht. Aber was die meisten Leute, die tatsächlich zur Miete wohnen, machen, ist, dass sie zur Untermiete, also du kaufst beispielsweise eine Wohnung und dann vermietest du sie an mich. Und dann darf ich da vielleicht ein, zwei Jahre drin wohnen, je nachdem, was deine Wohnungsgesellschaft dir sagt. Aber ich sag mal so, wenn man, also ich wohne mit einer Mitbewohnerin zusammen. Und wenn ich jetzt nicht eine Mitbewohnerin hätte, müsste ich bestimmt so über 1000 Euro für Miete bezahlen.
Für wie viel Quadratmeter?
Kommt drauf an. Also es gibt
also tatsächlich. Also in deinem Fall. Also so
wir haben jetzt, man muss bei uns dazu sagen, wir haben eine von der Einrichtung sehr, sehr alte Wohnung. Also das Haus wurde irgendwie in den 60ern gebaut und unsere Küche ist zum Beispiel auch noch aus der Zeit. Also ich habe, als ich den Kühlschrank das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, es ist richtig, als ob ich hier irgendwie im Museum bin. Funktioniert aber alles noch. Aber zum Beispiel bei uns, ich muss jetzt kurz lügen. Aber wir bezahlen auch, das sind irgendwie, es müssten vielleicht 58 Quadratmeter sein, zwei Zimmer, Küche, Bad und alles halt nicht renoviert, muss man dazu im Kopf behalten. Und wir bezahlen, glaube ich, so umgerechnet 1400 Euro zusammen.
Ist teuer.
Ja.
Und also bist du im Stadtzentrum oder musst du weit weg?
Also ich bin, ich sag mal so, den Bahnhof kennt ja fast jeder und es dauert für mich irgendwie so drei U-Bahn-Stationen. Also ich bin sehr nah dran, immer noch, aber halt nicht in diesen Areas, wo man viel, viel Geld braucht.
Was gibt man für Essen aus so im Monat?
Es kommt ein bisschen drauf an. Ich habe jetzt gerade erst gesehen, dass jetzt natürlich auch in Deutschland gerade so die Gurkenpreise so durch die Decke gehen.
2 Euro pro Gurke.
Genau. Und das sind die Standardpreise hier, würde ich mal sagen. Also
Inflation in Deutschland ist Standardpreise in Schweden.
Genau. Und das würde ich schon sagen, dass die Sachen hier halt oft sehr teuer sind. Das ist auch das, was dann oft es wird ja oft gesagt, man verdient so viel Geld in Schweden. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man dann den Satz musst du halt noch weiter aussprechen und sagen, dafür ist deine Miete auch sehr, sehr hoch. Und du bezahlst halt auch viel Geld für Lebensmittel. Und wenn du natürlich in einer Stadt wie Stockholm bist, dann gehst du oft wahrscheinlich auch essen und solche Sachen. Also man gibt schon viel Geld aus. Aber es ist halt so ein bisschen für mich die Lebensqualität, die ich bezahle. Also es ist für mich jetzt gar nicht so, dass ich denke, also ich will mich nicht beschweren, dass hier alles teuer ist, weil wenn ich jetzt in München oder Berlin wohnen würde, würde ich wahrscheinlich das gleiche Geld ausgeben, aber vielleicht für meine Verhältnisse eine andere Lebensqualität haben. Aber ich würde schon sagen, also dass man hier sehr, sehr, sehr viel Geld für die Miete so oder so bezahlt, es sei denn, man kauft die Wohnung. Wenn du viel Kapital musst du
den Kredit abzahlen und dann wahrscheinlich ist es auch, dann ist die Rate so hoch wie die Miete oder im Zweifel sogar noch höher.
Ja, es kommt drauf an. Also ich kann dir das System nicht so ganz genau erklären,
musst du auch
aber
bitte
in
nicht.
Der Regel.
Ich will auch, glaube ich, keiner der Hörerinnen und Hörer das Kreditwesen Schwedens verstehen.
Aber so unterm Strich ist das so, dass es an sich käuferfreundlich ist. Also wenn du kaufst, dann hast du im Prinzip, so wie du es abbezahlst, macht es dir eigentlich ein bisschen einfacher. Also es ist ein bisschen anders als in Deutschland. Das heißt, wenn du hier mietest, hast du eigentlich den schlechteren Deal. Deshalb ist das schon sehr attraktiv zu kaufen. Es ist halt momentan nur sehr, sehr teuer. Ja. Aber ansonsten, ich würde schon sagen, also Lebensmittel sind definitiv um einiges teurer. Aber jetzt, als ich das letzte Mal in Deutschland war, habe ich bei Edeka gedacht, ja gut, so viel tut sich jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Also,
wie ist denn das überhaupt, das Verhältnis der Schweden gegenüber Geld? Sind die so wie die Deutschen, so sparstrumpf und geizig und keine Freuden? Oder sind die Schweden da, wenn sie schon Schokolade auf den Teller legen, auch so ein bisschen spendabler und leben so ein bisschen mehr?
Also ich würde sagen,
dass... Das ist alles sehr pauschal.
Genau, also wir machen hier jetzt ein bisschen den stereotypischen Ansatz. Ich würde sagen, dass Schweden sehr, sehr gerne Geld für Qualität ausgeben. Also dass, wenn zum Beispiel gesagt wird, okay, ich brauche jetzt ein neues Zelt zum Zelten, dann wird sich da eingelesen und dann wird sich irgendwas gekauft, was auch gut ist. Also dass da jetzt nicht dann jeder Cent umgedreht wird. Mhm. Was, glaube ich, einfach auch unter diesem Gesichtspunkt fällt, die Freizeit ist mir genauso wichtig wie das Arbeiten. Einfach, dass man sagt, ich möchte ein schönes Haus. Also wird da vielleicht auch dann eine teure Tapete gekauft. Und ich glaube, das passt ganz gut zusammen, dass die, hier in Schweden Menschen oft sagen, die kleinen Dinge sind es mir wert. Und das ist auch was, was bei mir mehr und mehr auch dazu geführt hat, dass ich auch sage, ah, ich warte lieber einen Monat mehr und kaufe mir dann aber die Wanderschuhe, die ich wirklich haben will, als dass ich so dieses, wer günstig kauft, kauft zweimal mache. Ja. Und ich finde, das ist schon für mich sehr schwedisch, dass man einfach sagt, man muss nicht alles haben, aber das, was man sich gönnt, dann muss gut sein und muss sich auch lohnen. Und es ist ja auch, gibt ja viele, viele schwedische Outdoor-Marken und Interior Design und solche Sachen. Also es gibt ja ganz, ganz viel aus Skandinavien und das ist, sind ja teure Sachen. Ja. Die sind sehr, sehr, sehr teuer. Auch wenn man hier in Stockholm ein bisschen mal rumguckt und sich in den Läden umschaut. Also es gibt viele Sachen, wo man die muss man nicht so teuer kaufen. Aber sind dann natürlich irgendwie mehr handgemacht oder bessere Materialien und solche Sachen. Und ich glaube, meiner Meinung nach ist es den Schweden sehr wichtig, dass das, was sie haben, dann auch lange hält.
Und der Traum des roten Häuschen am See, ist der schon erfüllt? Hat denn die Familie deines Freundes?
Genau.
Ja, das dachte ich mir fast, weil ich glaube, jeder, der hier so groß wurde, hat das einfach automatisch, kriegt man mit irgendwie.
Genau, jetzt muss ich schon erstmal was trinken bei dem Schock hier. Nee, genau. Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen und viele haben es tatsächlich nicht. Also viele haben nicht so dieses Klassische, dass man denkt, jeder Schwede hat ein Sommerhaus. Ja. Ich habe das Glück, ich habe mir die richtige Familie ausgesucht, wo das halt schon sehr lange in der Familie ist. Und deshalb sind wir da auch oft, es war auch ganz schön, weil sie dann halt auch gesagt haben, ja komm, vielleicht willst du auch selbst da irgendwie was mitgestalten? Also wir haben dann angefangen, Sachen anzupflanzen oder einfach auch gesagt, wir wollen jetzt das Haus gerne mal streichen, einfach damit ich auch ein bisschen das Gefühl bekomme, ich sitze da nicht nur und genieße es, sondern ich bin auch aktiver Teil der ganzen Instandhaltung. Aber ja, ich verstehe, dass ganz viele Leute sagen, ich möchte nach Schweden kommen für dieses Lebensgefühl.
Das ist ganz interessant. Ich habe mit einem Ex-Soldaten in Afghanistan gedreht mal und der erzählte mir, dass der so ein Häuschen in Schweden hat. So, auf das er sich, da zieht er sich immer hin zurück. Und dann meinte ich so, du kannst mir das leisten, so als Soldat irgendwie, hast doch gar nicht so viel Kohle. Und er meinte, das ist super billig, so diese Häuser am See zu kaufen. Und dann habe ich mal im Internet geguckt und tatsächlich kannst du so riesige Grundstücke, weit ab von allem.
Genau, das ist der Punkt. Ja. Also wenn du irgendwo hingehst, wo, blöd gesagt, die Schweden auch nicht hinwollen, dann kann man sich den Traum tatsächlich erfüllen.
Und für so 30.000 Euro, Haus am See inklusive Riesengrundstück.
Genau, und mit eigenem Steg. Und wenn du willst, kannst du dir da noch ein Boot reinsetzen. und ich verstehe das auch total, weil für mich war das auch, als ich so die ersten Urlaube dort gemacht habe, habe ich gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Also wir haben dann auch wirklich nur so ein Plumpsklo draußen, also super simpel. Und ich glaube, wenn man das mitmacht, dann merkt man auch erst, wie verwöhnt man überhaupt allgemein ist. Also ich glaube, für mich ist Schweden halt oft so, dass ich ganz krassen so einen Reality-Check bekomme. Wie gut habe ich es eigentlich? Was besitze ich eigentlich alles? Was darf ich eigentlich alles machen? Und paradoxerweise, wenn man dann in sein Sommerhaus geht, was ja natürlich auch ein riesiger Luxus ist, hat man da nochmal wirklich diese Erinnerung daran, ja, es könnte auch ganz anders sein und ich sitze hier und ich habe wirklich nur dieses kleine Häuschen, ein Klo, was 200 Meter entfernt steht und ich könnte nicht glücklicher sein. Und ich glaube, das ist was für viele den Reiz ausmacht, dass du dann zwar hier dein so ein Sommerhaus hast oder du wohnst hier Vollzeit und dein Haus an sich ist das nichts Besonderes. Das ist keine Villa, das hat keine 10 Zimmer, das hat nicht mal einen Wasseranschluss. Aber es fühlt sich an, als ob du dir was erfüllt hast, was, wovon du sonst nur träumen kannst. Und ich finde das einfach einen ganz spannenden Aspekt. Und das hatte ich ganz oft auch, wenn ich zum Beispiel zelten gegangen bin oder so. Das sind ja wirklich keine Unkosten, in die man sich stürzt, wenn man da mit einem Bus irgendwo hinfährt und seinen Schlafsack ausrollt. Und es hat sich wie der größte Luxus angefühlt. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute, auch aus Deutschland, die halt so einen hektischen Alltag haben, für die ist das der größte Luxus, einfach mal Ruhe zu haben und einfach mal Weite zu haben und einfach mal sagen zu können, so, jetzt mache ich hier meinen Urlaub mitten im Nirgendwo. Ich muss nirgendwo hin, ich muss keine Attraktionen mitnehmen, ich mache einfach mal Pause. Ja. Und ich glaube, dass das mittlerweile so der größte Luxus ist, dass man einfach sagen kann, ich setze mich hier in die Natur und genieße einfach mal, dass ich tatsächlich auf diesem Planeten hier lebe, der sich um die Sonne dreht. Also um wirklich mal ganz, ganz weit weg von dem zu sein, was man sonst so im Fokus hat.
Abschließend würde ich dich gerne fragen wollen, ob das Auswandern dich zu einem erwachsenen Menschen gemacht hat.
Also wenn wir jetzt mal sagen, dass meine Auswanderung schon damit anfing, dass ich 2013 in den USA gegangen bin, dann auf jeden Fall. Ich bin ja mit dem Gedanken gegangen, ich möchte irgendwie mit mir selbst ein bisschen mehr im Reinen sein. Ich möchte mich selbst ein bisschen besser verstehen, mich mehr verwirklichen. Ich möchte irgendwie gewisse Persönlichkeitszüge an mir irgendwie loswerden und ich weiß nicht wie und ich habe das Gefühl, ich muss raus. Und das war für mich wirklich der Startschuss, dass ich dann halt mit 22 irgendwie gesagt habe, so okay, vollkommen neue Menschen um mich herum, vollkommen fremdes Lebensgefühl, keiner kennt mich, also keiner erwartet irgendwie was von mir. Die wissen gar nicht, dass ich normalerweise, keine Ahnung, ein Hitzkopf bin oder so. Die erwarten
nicht. Das ist so ein bisschen der Traum, den auch ganz viele haben, wenn du so nach den Sommerferien, wenn ich wieder zurück in die Schule gehe, dann bin ich ein anderer Mensch. Genau. Und den kannst du dir hier erfüllen.
Genau, und ich finde, den kann man sich wirklich erfüllen, wenn man sagt, okay, ich gehe irgendwo hin und ich springe ins kalte Wasser. Und ich glaube, wenn man das in jüngeren Jahren macht, dass das auch sehr, sehr, sehr dabei hilft, überhaupt eine erwachsene Sicht auf viele Dinge zu bekommen.
Wie warst du denn davor? Also es klingt so, als wärst du...
Ja, es klingt, als wäre ich ganz, ganz schlimm.
Nee, als einfach ein ganz anderer Mensch.
Ja, so. Also ich würde schon sagen, also ich glaube, wenn man rückblickend, also ich habe ganz oft, wenn ich an mich früher denke, kann ich es gar nicht mehr nachvollziehen. Also ich war sehr gestresst. Ich hatte ganz, ganz großes Probleme zum Beispiel damit, wenn ich nicht gut in der Schule war oder ich hatte ganz viel diesen klassischen Druck, dass ich darf nicht verlieren. Also ich muss immer die Beste sein. Ich muss immer...
Sympathisch.
Ja, also dass man halt so dieses... aber auch irgendwie gleichzeitig, du willst gar kein Streber sein, aber du hast irgendwie diesen externen Druck so ein bisschen auf dir, dass du...
Hätte ich bei dir früher abschreiben dürfen?
Ja, das schon.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob ich jetzt so die perfekte Person wäre zum Abschreiben, weil ich war ja zum Beispiel in Mathe sehr schlecht. Aber nein, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Und dann schnell so ein bisschen überfordert, glaube ich, mit allen Dingen war.
Weißt du jetzt, wer du bist?
Ich würde sagen, ja.
Wer bist
du? Ich bin Anna, ich bin 32, ich lebe jetzt in Schweden. Ich weiß die kleinen Dinge zu schätzen. Ich suche nach kleinen Alltagsfreuden, wo ich sie auch immer finden kann. Und ich möchte, dass andere Leute das auch mitbekommen. Also ich möchte, dass Leute, die mich treffen, ein gutes Gefühl haben, dass sich keiner schlecht fühlt, dass ich auch, was wir zum Beispiel auf Instagram machen, dass sich jeder, der sich dort auffällt auf dem Account, dass er nicht denkt, oh, das würde ich auch alles gerne machen, aber es ist ja so ein Traumleben, was gar nicht Realität ist, sondern ich möchte, dass Leute zum Beispiel auch Schweden kennenlernen und sagen, das klingt nach einer schönen Urlaubsregion, den Traum erfülle ich mir vielleicht auch mal. Also ich möchte einfach, dass jeder, der mir irgendwie so ein bisschen begegnet, zumindest nicht mit einem schlechten Gefühl geht. Es muss mich nicht jeder mögen, aber es sollte zumindest niemand sich selbst schlechter finden, nachdem er mich getroffen hat. Das ist so ein Mantra für mich.
Ich finde, mit diesem Mantra sollten wir auch aus diesem sehr schönen Gespräch aussteigen.
Sophie.
Vielen Dank, dass du mit mir so anders, als ich es gedacht habe, über das Auswandern gesprochen hast.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Danke.